Ja, ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe im Profcast. Irgendwas mit Digitalität, nein, Zukunft der Digitalität. Und da muss dir natürlich, wenn du dich mit Zukunft und Digitalität beschäftigst, natürlich ein ganz besonderer Mensch über den Weg laufen. Zumindest, wenn man dann unterwegs ist und wenn man sich in der Schweiz bewegt. Denn ich habe heute einen Gast aus der Schweiz, nämlich den Jörg Eugster. Und mit Jörg Eugster verbindet uns nicht nur eine Freundschaft und eine Clubmitgliedschaft, sondern vor allem auch noch ein exakt gleiches Thema, nämlich das Thema Existenzgründung, Portale bauen, im Internet erfolgreich, also richtig erfolgreich werden. Und Jörg ist einer, der war das, der ist das und der wird es auch in Zukunft bleiben. Und darüber sprechen wir gleich. Dranbleiben! Ja, lieber Jörg, ich grüße dich, grüße in die Schweiz.
Hier an alle.
Ja, grüezi an alle, genau. Und ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja, wie im Eingang schon beschrieben, schon jetzt seit einigen Jahren. Lernen uns da auch immer mehr kennen. Das ist ganz toll. Und du beschäftigst dich mit Digitalität. Du reist durch die Welt, um das mal vorne gleich zu spoilern, und guckst dir alles im Bereich der Digitalisierung an, nimmst dir dafür sehr viel Zeit, bist auf allen Konferenzen dieser Welt unterwegs. Also etwas, was ich auch gerne täte, aber ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. Das musst du nicht mehr so in dem Maße. Aber vielleicht magst du selber was zu dir erzählen, wer du bist, wo du lebst und ja, was so ein bisschen so deine kurze Vergangenheit ist.
Ja, sehr gerne. Vielleicht drei Punkte reichen, sonst ja, wird es zu lange. Ich habe mich am 1. August 1998 entschlossen, zu 100% vom Internet zu leben. Das heißt, also online war ich natürlich schon viel früher. Und das Datum ist so entscheidend. Erstens ist es unser Bundesfeiertag und oder Nationalfeiertag. Und das war ein Monat, bevor Google gegründet wurde. Und das, denke ich, ist schon sehr bemerkenswert, weil damals hatten wir noch keine Ahnung. Ich habe einfach gewusst, da kommt etwas auf uns zu. Habe immer gesagt, das Internet wird die größte Marketing- und Verkaufsplattform der Welt. Und ist es auch geworden, aber ich musste auch viel Häme einstecken und habe dann später, habe ich dann das erste Buch über Online-Marketing in der Schweiz geschrieben. Das hat mir extrem viel Aufmerksamkeit gebracht. Ich habe nämlich den Inhalt verschenkt und meine Freunde konnten sagen immer, spinnst du, deine ganzen Inhalte zu verschenken? Habe ich gesagt, ja, aber die Firmen, die brauchen Beratung und so ist es natürlich dann herausgekommen. Und nach vielen, vielen Jahren habe ich dann auch einen Award, das ist mein einziger Award, das ist der Digital Lifetime Award von IAB Switzerland, das ist ein Branchenverband eben für Digitalisierung und da bin ich mächtig stolz drauf. Der Nachteil war, es war während der Pandemie, als man keine Events halten durfte, also haben wir uns beholfen und haben dann den auch digital überreicht und mit Videos und letztlich habe ich dann gesagt, jetzt müsste es die ganze Welt wissen und habe natürlich alle meine LinkedIn-Kontakte angeschrieben. Hey, gib mir einen Like. Und ich habe so 1000 Likes generiert. Und das war mein Ziel, dass die Leute auch davon erfahren haben, weil so einen Award kriegst du ja nicht jedes Jahr.
Ja,
Also das nur ganz
in der
kurz. Und
Tat.
ich bin jetzt 26 Jahre unterwegs und vielleicht das Bedeutendste, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ich habe vier Plattformen gegründet, die ich dann auch verkaufen konnte. Und das ist natürlich wirklich immer ein Ereignis und nicht des Geldes wegen, sondern weil man sagt, ja, dein Gefühl lag richtig, weil ich habe immer, ich entscheide im Bauch heraus und ich mache da keine großen Analysen und ich war auch einige Male nicht, lag ich nicht richtig, aber hier bei viermal lag ich richtig.
Ja, da müssen wir unbedingt gleich eintauchen, denn wir wollen ja unseren Hörerinnen und Hörern auch so ein bisschen mitgeben, was können denn eigentlich Erfolgsfaktoren jetzt nicht nur in der Vergangenheit sein, weil darüber müssen wir einfach sprechen, weil Vergangenheitserfahrungen lassen sich auch in der Gegenwart und auch für die Zukunft immer noch anwenden. Und dann machen wir mal einen Blick nach ganz vorne, weil du ja auch so ein sehr zukunftsorientierter, progressiver Typ bist. Ob denn das in der Vergangenheit auch für die Zukunft noch gelten kann oder für die, die Schnellkohle machen wollen, vielleicht sogar auch für die Gegenwart. Aber ist das nicht eine irre Story, Leute? Vor 24 Jahren wurde Google gegründet. Die meisten denken, das war schon immer da. Wenn ich meine Studis frage, die sagen, die kennen das ja gar nicht ohne. Und insofern gehören wir schon so ein bisschen so zu den jung gebliebenen alten weißen Männern, würde ich jetzt mal so sagen, die damit groß geworden sind, wir beide. Ja, und wir haben beide unser Heil im Internet gesucht und wir beide leben davon. Das ist großartig. Also insofern, ist, glaube ich, so eine Positionierung gar nicht so verkehrt, selbst wenn man dann auch so Niederschläge hatte. Was waren so deine, kannst du das so in ein, zwei Punkten vielleicht sagen, was waren so deine größten Niederschläge der letzten 24 Jahre mit Internet und Co.?
Es waren 26 Jahre und Google ist schon 25 Jahre. Sorry für die kleine Korrektur. Also was meinst du mit Niederschlägen? Rückschläge oder?
Rückschläge, genau. Rückschläge im Tun, vom Internet leben zu können.
Mhm. Das Schwierige ist, man hat eine Idee, eine Geschäftsidee und die möchte man zum Laufen bringen. Und das ist das Schwierige, wenn man ganz bei Null beginnt, auf der grünen Wiese, und das dann auch bekannt zu machen. Und was man sagen kann, auch heute, nur eine gute Idee reicht eben nicht. Mhm. Es braucht dann viel, viel auch, man muss das bekannt machen, es braucht viel Marketing, auch Sales, also man muss das Ding auch verkaufen können. Und erst dann ist das Geschäftsmodell bewiesen, wenn man, ich habe einen guten amerikanischen Freund, der war Finanzprofessor, und der hat immer gesagt, Cash doesn't lie. Also das, wenn der Kunde dir Geld überweist auf dein Konto, dann ist das Geschäftsmodell bewiesen. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist erst dann nachhaltig bewiesen, wenn der Kunde wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. Und dazu braucht es eben auch einen guten Service. Und also erstes Learning, nur die gute Idee allein reicht nicht.
Genau, also das ist natürlich klar. Wir haben ja, also es gibt ja sehr viele Menschen, die gute Ideen haben. Ne? Und wir sagen ja gerade so in der Dachregion, Österreich, Deutschland, Schweiz, da haben wir immer so unsere Probleme, unsere Ideen auch wirklich zu realisieren. Und das ist ja auch, das sieht man ja auch bei deutschen Startups, beobachte ich, dass das so ein, zwei, drei Leute immer mit starken Ideen losgehen und nach 3 Jahren fehlt ihnen dann so die Power. Die machen dann schon so ihre 500.000, vielleicht auch 1 Million Umsatz, aber dann geht die Power, dann geht die Power aus, die Kraft, die Energie geht weg und das Geld geht weg. Ja, das ist das große Problem, ne?
Wichtig ist eben auch diese Zusammensetzung des Gründerteams. Also nur ein Beispiel, 4 Ingenieure geht nicht, weil die warten so lange, noch ein Feature und noch ein Feature und noch ein Feature. Nein, ohne das können wir nicht raus. Und die warten immer, bis sie noch ein Feature gemacht haben. Auf der anderen Seite, das andere Extrem ist 4 Marketingleute. Das geht auch nicht, weil die hauen das Geld raus. Und wenn sie auf den Markt gehen, haben sie kein Geld für Vermarktung mehr. Und das habe ich immer wieder erlebt bei anderen Firmen, die Zusammensetzung. Und in meinem Fall war es so, dass wir zu dritt waren. Wir hatten den Datenbankprogrammierer, wir hatten den Frontend-Programmierer und mich als Marketing-Verkäufer. Und das war eine gute Mischung. Wir wären nie zusammen in Urlaub gefahren, nie. Aber wir haben geschäftlich, businessmäßig haben wir sehr gut harmoniert. Also wir haben uns ergänzt. Und das ist ganz wichtig. Also das Team ist ganz entscheidend. Und damit, was du gesagt hast, dass die Luft nicht raus ist, das braucht halt dann wirklich Durchhaltewillen. Also die Leute, die jedes halbe Jahr ein anderes Geschäft aufmachen wollen und wieder ein völlig neues, das kann nicht gut gehen, weil die haben dann, denen fehlt eben der Durchhaltewille und der ist ganz entscheidend. Und gerade nach 3, 4, 5 Jahren wird es auch entscheidend, weil das Hauptproblem von Startups ist immer die Liquidität. Man hat zu wenig Geld. Was nützt es, wenn wir 1 Million Umsatz machen, aber haben Kosten von 1,2 Millionen? Das nützt nichts. Das heißt, wir haben dann eine Burn Rate und irgendwann möchtest du die Burn Rate eben nicht mehr haben, weil jetzt kommt der Punkt, du bist dann angewiesen auf Venture Capital. Also du wächst und wächst und dann kommen Investoren rein und das verwässert natürlich deinen Anteil. Und dein Anteil wird natürlich immer kleiner. Und das ist auch weiter ein Learning, unbedingt. Wir hatten in der Schweiz eine Plattform, die war extrem erfolgreich, die ist abgegangen durch die Decke. Und
welche war das, Jörg?
Like Mag.
Like Mack.
Like Mack, ja. Und die hatten wirklich ein ganz tolles Modell und haben dann Investoren sind reingekommen. Und dann ist Folgendes passiert. Die haben dann ihre Ziele nicht mehr erreicht. Das heißt, die haben die Ziele zu hoch gesteckt, damit die Bewertung gut ist. Und dadurch gibt es natürlich mehr Geld, aber der Investor denkt anders. Er möchte natürlich, wofür er Geld investiert hat, möchte er natürlich, dass die versprochenen Ziele auch eingehalten werden. Und die hatten wirklich Konkursfall. Da wurde alles, die Behörden kamen rein und haben gesagt, jetzt alle aufstehen, alles liegen lassen, nichts mehr anfassen aus dem Raum. Und der wurde versiegelt. Und das ist dann bitter. Wenn dein Venture so ein abruptes Ende findet. Und deshalb auch ein weiterer Tipp, passt auf, wenn ihr Investoren reinnehmt, nehmt lieber, es gibt ja zu Beginn gibt es ja die 3F, kennst du die? Family, Friends and Fools, das sind die ersten Investoren.
Ja, natürlich, ja.
Ja, und nachher kommen dann, wenn das Geschäft größer wird, kommen dann auch die institutionellen Venture Capitalists rein und die denken natürlich viel, viel professioneller.
Absolut. Jetzt musst du noch mal ganz kurz erörtern, warum nun gerade du derjenige bist, der solche Tipps geben darf oder die wir jetzt gerade herausarbeiten. Du hast es nämlich ja tatsächlich geschafft, dass du von deinen Gründungen über smarte Exits wirklich sehr viel erlösen konntest und davon heute quasi lebst und damit durch die Gegend reist. Also das ist, du kannst schon sagen, du hast schon so 7 Stellen auf deinem Konto plus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich, also ich kann ganz kurz, das erste war 1998, 99 war es, haben wir einen Stellenbewerbungsservice lanciert, Jobwinner. Das war nur ein Bewerberservice, keine Stellenplattform, wie wir sie heute kennen, sondern man konnte den CV ausfüllen und dann gab es Empfängerfirmen, da konnte man ankreuzen und schickte Senden drücken und dann wurde der CV an die Firmen geschickt. Das war der erste, da hat uns das zweitgrößte Verlagshaus der Schweiz übernommen. Dann jetzt kommt noch ein weiteres Learning. Immer wenn man mal was abgeschlossen hat, etwas Neues reingeht, ist meine Empfehlung immer etwas in eine neue Branche. Weil in der Branche, wo man zu viel Know-how hat, fehlt die Kreativität für neue Modelle. Man weiß ja dann, man kennt ja den Markt. Und mich haben auch, ich bin auch als Berater unterwegs gewesen, haben mich Kunden gefragt, ja, wie gut kennen Sie unsere Branche? Dann habe ich immer gesagt, zum Glück nicht. Weil ich damit sagen wollte, nur querdenken kann man nur dann, wenn man eine Branche nicht so gut kennt. Und deshalb war das zweite, war ein Datingportal, Swiss Friends. Da war ich Nummer 3, muss ich sagen, nicht ganz bei der Gründung mit dabei, aber das war eine Westschweizer Plattform und ich habe denen geholfen, in die Deutschschweiz zu kommen, dass sie auch in der Deutschschweiz Fuß fassen konnten. Und dann hat uns dann das größte Westschweizer, das ist der französisch sprechende Westschweizer Verlagshaus übernommen. Das war natürlich auch sehr schön. Und dann Nummer 3 war ein internationales Webcam-Portal. Das hatte aber schon viel früher begonnen. Das war eines, ich habe ja nicht die Projekte nicht nacheinander gehabt, sondern oft auch parallel. Und da hatten wir einen Glücksfall. Man muss ja auch Glück haben. Und zwar war das so, eine Schweizer Firma namens Endoxon aus Luzern, die hatten eine Webkartenlösung gebaut. Ganz toll. Und die wurden dann von Google gekauft.
Okay, das ist natürlich ein Volltreffer dann, ne?
Ja. Und wir hatten ja mit denen eine Kooperation. Genau, das war ein Volltreffer. Ich hatte schon immer geahnt, einmal bei einem Anlass habe ich gesagt, ihr werdet eines Tages von Google übernommen. Und so war es dann. Und das war dann, das Team war dann von Google Maps. Also wirklich. Und dann hat mir immer einer dieser Kollegen von der Firma Endoxon hat immer gesagt, ja, du musst nicht nur Swiss Webcams machen. Wir hatten damals Swiss Webcams nur für die Schweizer Webcams. Du musst was Internationales machen. Und dann haben wir wirklich an dem Tag, als Google Endoxon übernommen hat, habe ich gesagt, jetzt machen wir das internationale Portal webcams.travel. Und da muss ich auch noch ein weiteres Learning ist. Wir Europäer, wir denken immer viel zu kleinflächig. Wir Schweizer denken an das deutschsprachige an die deutschsprachige Schweiz, das sind 4,5 Millionen Einwohner, das ist ja nichts. Wenn ein Amerikaner aufsteht, sagt er, ich erobere die ganze Welt, und dann teilt er uns in EMEA ein, Europe, Middle East und Afrika.
Ja. Ja.
Das würde ein Europäer nie so denken. Der Europäer denkt immer ein Deutscher denkt primär mal Deutsch, weil das ja seine Sprache ist. Und da kommt bei uns noch dazu, wir sind ja ein viersprachiges Land, das macht alles natürlich viel komplizierter. Also das war dann der Auslöser, und dann haben wir wirklich haben wir aufgebaut, dieses Webcams.travel haben wir dann in 33 Sprachen gehabt und hatten, wir waren damals das größte Webcam-Portal der Welt, aber jetzt kommt ein weiterer Punkt, mach auch nicht etwas, was die Großen gerne hätten, sondern entweder hast du große Konkurrenz, keine Chance. Und wenn du Glück hast, übernehmen sie dich. Aber das ist nicht garantiert. Das heißt, also wir waren so im Stealth-Modus. Das heißt, niemand hat uns bemerkt. Auch die ganz großen Portale wie eben die großen Tech-Firmen, die hatten kein Interesse daran. Aber mit Google hatten wir einen Deal, dass die haben einen, Google Earth gab es damals noch, haben die einen Layer gebaut und alle unsere Webcams. Und deren Problem war, die Qualität zu halten. Und ich war extra im Silicon Valley eingeladen. Da hat mir mein Schweizer Kontakt von Endoxon noch geholfen, dass ich mal eben zu Google reisen konnte. Das war natürlich schon ein Erlebnis für sich. Mhm. Und dann habe ich mit dem Google Earth Team konnte ich sprechen, habe denen gesagt, wir garantieren für die Qualität. Weil das Problem ist, da stellt jemand eine Webcam auf und am nächsten Tag fällt die aus technischen Gründen. Und das geht natürlich nicht. Da hast du immer veraltete oder tote Informationen. Mhm. Und dann hat Google einmal einen Newsletter gemacht, und ganz klein haben sie reingeschrieben, Webcams. Und da hatten wir an dem Tag 10.000 Visits. Nur, da haben wir gesehen, diese ungeheure Power, die haben.
Yeah.
Und so hat sich dann das entwickelt. Und jetzt kommt das zweite Mal, dass ich Glück hatte. Wir haben das der tschechischen Firma Windy.com verkauft. Windy.com kennen viele, das ist ein Windstärkenportal, also wenn jemand segelt oder kitesurft oder wie auch immer, der schaut dann bei Windy.com nach, wie die Windstärken sind. Und die hatten dann ein Interesse, unsere Datenbank, Webcam-Datenbank zu übernehmen, die weltweite. Und Glück hatten wir, weil 2 Monate bevor der Lockdown war, hatten die letzte Rate überwiesen. Und wäre alles ein Jahr später gewesen, hätten wir den Deal nicht machen können. Also es braucht auch Glück natürlich, nicht nur das Glück des Tüchtigen, sagt man ja oft, gell?
Ja, was war denn in dieser Zeit oder in diesen Jahren, was war deine Motivation? Also war es wirklich die Motivation, dass du vom Internet leben wolltest, dass du sagst, also machst nichts anderes, sondern nur das, und in dem Bereich machst du eine ganze Menge und versuchst dich und probierst dich aus? Oder war vielleicht deine Motivation tatsächlich sehr, sehr viel Geld zu verdienen? Also kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen?
Ja, also ich finde es schlecht, wenn jemand ein Startup gründet, nur um Geld zu verdienen. Also Ich habe damals 1.8.98 gesagt, ich lebe vom Internet, aber als Dienstleister. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich mal 4 Portale gründen würde. Aber was ganz wichtig ist, in früheren Jahren kamen oft Leute auf mich zu und sagen, hey, würdest du bitte bei uns einsteigen als Investor? Und wenn ich gemerkt hatte, denen geht's nur ums Geld, da habe ich gesagt, nein, das ist schlecht, die falsche Motivation. Weil es ist so, Startups, das sind Leute, die brennen für ihre Idee. Und das Größte ist, wenn du es verkaufen kannst, weil die dann sagen, meine Idee war richtig. Natürlich nimmt man das Geld dann auch, das ist klar. Aber die Nummer-1-Motivation sollte nicht das Geld sein, meines Erachtens.
Aber Jörg, wie kann man für Webcams brennen? Was hat dich denn da so getrieben?
Das war ganz lustig. Das war 1982, ganz genau. 1982 habe ich eine Reise nach Moskau und damals Leningrad gebucht. Und wir waren dann 3 Tage Moskau, und natürlich gehst du auch auf den Roten Platz, und da stand die Basiliuskathedrale, und die hatte eine Webcam. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich jeden Tag zu der Webcam hingeschaut und fand das faszinierend, dass man über tausende von Kilometern etwas sehen kann. Das war die Faszination, und die hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann Irgendwann sind zwei junge Herren auf mich zugekommen. Der eine war noch Schüler, der andere Student. Und die haben gesagt, du, hey, wir können programmieren, aber uns fehlen die Ideen. Habe ich gesagt, das ist gut. Bei mir ist es genau umgekehrt. Und dann habe ich ihnen drei Projekte vorgeschlagen. Also eine war Webcams. Und da sagen sie, ja, das würden sie gerne tun. Und so haben wir dann begonnen und haben begonnen, auch Webcams einzusammeln. Wir haben auch manchmal Androhungen durch juristische Schritte bekommen oder Rechnungen, weil wir gewisse Webcams verlinkt hatten. Aber das konnten wir dann alles klären. Und so sind wir dann immer größer und relevanter geworden. Also je mehr Content du hast von einem Thema, desto relevanter wirst du. Das hat sich natürlich dann auch in den Suchmaschinenergebnissen herausgestellt, dass Klar. wir meistens auf Platz 1, 2, 3 waren.
Ja.
Also so, und dann entwickelt sich das eben. Und dann Ja. probierst du mal was aus, das funktioniert oder funktioniert nicht. Und so wächst das Business.
Ja.
Und ja, jetzt das Geschäftsmodell, das ja viele nicht verstehen. In dem Fall sagen die Leute, ja, wie kannst du etwas Geld bekommen, für das gratis da ist und dir zahlt ja niemand was. Und dann, wir haben wirklich 4 Jahre lang haben wir nichts verdient, wirklich. Und dann hat Google AdSense eingeführt. Und im ersten Monat haben wir so um die $100 verdient und das war ein Freudentag. $100, das war unglaublich und so ist es dann gewachsen und gibt heute noch schöne Umsätze. Der Aufwand dafür ist sehr bescheiden. Also, aber 4 Jahre haben wir nichts verdient. Und jetzt kommt der Punkt, wie viele würden da jetzt bleiben? Oder aussteigen. Also das ist ja auch der Punkt. Große Firmen, die würden sagen, das gibt nichts, aussteigen. Und jetzt, wir als kleine Firma, nur 3 Mann, wir haben einfach, ja, wir haben Durchhaltewillen gezeigt. Und das ist halt auch wichtig. Aber noch etwas Wichtiges, was das gilt auch für heute. Wenn deine besten Freunde sagen, das wird nichts, dann musst du nicht, die wissen das nämlich nicht.
Ja,
es weiß niemand, ob es was wird, ja.
Ja, dann bist du auf einem guten Weg.
Ja, genau. Ich habe das immer wieder erlebt. Also bei Swiss Webcams war es auch so. Und dann kam einmal, wurde ich eingeladen vom größten Radiosender der Schweiz. Und die hatten ein Interview mit mir geführt. Und das haben dann einige von denen Leuten gehört, die gesagt haben, das wird nichts. Und als sie das gehört haben, dachten sie, ja, wahrscheinlich wird es doch nicht gleich auf die nicht gleich aufhören, wenn Leute sagen, das gibt nichts. Also
okay, also das heißt, also bin ich völlig mit dir überein, kann ich aus einer beruflichen Karriere genauso bestätigen. Ja, das ist schon ein ganz festes Muster. Was aber am Ende wieder zurückführt, eigentlich so auf die ursprüngliche intrinsische Motivation und Begeisterung, ja, dass wir haben ja durchaus Menschen, auch im jüngeren Alter, die sich ja für ein bestimmtes Thema durchaus begeistern können. Ich glaube und ich beobachte, dass viele dann aber dann doch lieber die, sage ich mal, finanzielle Regelmäßigkeit und Sicherheit suchen, als dann ihre Ideen dann zu realisieren. Braucht es auch vielleicht so als Erfolgsmuster so eine gewisse Verrücktheit, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einfach jahrelang, lebe von der Hand im Mund, kauf nicht jeden Tag irgendwie 20 neue Snox-Unterhosen, sondern irgendwie, ist das vielleicht auch so eine Verrücktheit, vielleicht auch so eine Blindheit, vielleicht auch so eine Naivität, die man braucht, um denn diesen Weg zu gehen?
Es gibt ja auch den Mittelweg. Also das eine ist, man sagt, ich bin nur Angestellter und kriege meinen Lohn pünktlich, oder aber ich setze voll auf dieses Geschäftsmodell.
Ja.
Ich habe doch immer das kombiniert. Also als wir Swiss Webcams aufgebaut hatten, war das einfach ein Projekt neben unserer Arbeit.
Okay.
Genau. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man sieht, wird jetzt aus dem etwas oder nicht. Also das kann man ja erst wirklich dann wissen, wenn man es versucht hat. Ohne das geht es nicht.
Okay, das heißt also, du bist quasi in der Vergangenheit so der Portalbauer, ne? Gewesen, ne? Hast Portale gebaut, Servicedienstleistungen angeboten und dann später dann halt beteiligt oder beziehungsweise ausgestiegen und verkauft. Okay, wie siehst du die Gegenwart? Wir nehmen jetzt im Jahr 2024, wir sind jetzt kurz vor dem 1. Juli 2024 hier. Geht das in 2024 auch noch? Du weißt selber, du bist auch an der Börse unterwegs, so wie ich auch. Wir beobachten natürlich, was da so passiert und der KI-Faktor, diese KI-Euphorie oder AI-Euphorie, gerade in Amerika, nimmt ja schon interessante Züge mittlerweile an, wo auch sehr viele Analytiker sagen, Mensch, also da ist die Welt in Veränderung. Ja? Da müssen wir schon mit dabei sein und uns auch beteiligen. Würdest du das so teilen mit deinem Realismus, den du aus der Vergangenheit kennst?
Auf jeden Fall. Also ist ja immer so, wenn was Neues kommt, sage ich immer, ist ein Paradigmawechsel und dann sind die Chancen auch sehr groß. Ich habe zum Beispiel, als damals Google und Facebook und alle kamen, hatte ich wirklich kein Geld. Ich hatte auch eine Scheidung hinter mir und dann kannst du dir vorstellen, hat man auch nicht so viel Geld. Und dann hätte ich gerne wirklich investiert, konnte ich nicht. Ich habe es dann halt, ich denke immer, wenn was Neues kommt und ich habe dann halt zum Beispiel, als Kryptowährungen kamen, habe ich da drauf gesetzt. Und wenn man früh dran ist und auch daraus etwas wird, dann hat man wirklich natürlich auch, wird man belohnt für die Risikofreudigkeit, die man hat. Jetzt ist es auch so, wenn man denkt, ich habe jetzt zum Beispiel Nvidia, habe ich verpasst. Gut, ich habe ein ETF, wo Nvidia doch einen substanziellen Anteil hat. Also das ist auch gut. Aber den habe ich jetzt wirklich verpasst. Aber man kann auch nicht immer überall damit dabei sein. Aber was ich denke, angenommen OpenAI würde an die Börse gehen, dann würde ich da ganz bestimmt einsteigen. Das war auch bei Google. Ich hatte mal wirklich wenige Google-Aktien, die habe ich dann später wieder verkauft, weil ich das Geld gebraucht hatte. Aber eben, das sind dann Dinge, die sich eben stetig dann entwickeln. Und ich würde nicht nur auf einen setzen, wie bei Kryptowährungen. Ich habe 50 Kryptowährungen, aber viele, die gibt es zum Teil nicht mehr oder da ist nie was draus geworden, aber du brauchst nur den einen, der durch die Decke geht und das reicht. Und bei Kryptos denke ich ganz klar, Bitcoin, Ether, das sind die bleiben werden und sich weiterentwickeln werden. Und bei KI eben dasselbe. Also da würde ich auch jetzt halt auf verschiedene, vielleicht könnte man auch einen ETF, der eben einen KI-ETF, das wäre vielleicht die Alternative dazu. Wenn es um die Börse geht, bin ich da jetzt nicht der Experte. Drum habe ich ETF und da sage ich, da muss ich nicht mehr drauf schauen.
Ging auch gar nicht so sehr so jetzt um dein Investverhalten, ne? Sondern eher so, was sich mit der Euphorie, die sich um gerade AI-Werte und Stocks verbindet, was sich da ökonomisch auch ausdrücken lässt und ob das auch Chancen beherbergt. Also wenn ein Nvidia jetzt über die 3 Billionen Dollar wert gestiegen ist, sogar letzte Woche das wertvolle Unternehmen mit 3,36 Billionen Dollar war, dann halt nicht mehr zwei Tage später. Aber dann hat das ja auch eine Aussage. Dann ist auch da eben nicht nur Fantasie drin, sondern es sind ja auch fundamentale Erwartungen darin, dass eine Technologie eine Welt disruptiert. Sind da Chancen? Siehst du da Chancen oder würdest du das realistisch eher runterdampfen?
Also eben, wie schon gesagt, Paradigmawechsel bringen immer Chancen. Aber es gibt auch die Risiken. Ich hatte auch damals, bevor 2001 die Internetblase geplatzt ist, hatte ich auch einige Aktien, die dann plötzlich fast nichts mehr wert waren. Dieses Risiko hat man aber eben nochmals. Ich glaube, dass wir hier, wenn man hier jetzt auf KI-Werte setzt, dass man nicht enttäuscht wird. Von Einzelnen kann es das sein, was wir auch nie wissen, ob irgendwo plötzlich ein Betrugsfall, also angenommen wie Nvidia würde man sich herausstellen, dass das alles nur eine große Blase ist, dann könnte das auch einbrechen. Wir haben ja auch bei Wirecard gesehen, dass manchmal vermeintlich sichere Werte plötzlich nichts mehr wert sind. Also dieses Restrisiko bleibt, aber ich glaube, wenn man sich breit aufstellt, also wenn jemand breit aufstellt in diese Werte, investiert. Das wäre jetzt natürlich klar, Google, Microsoft, OpenAI kann man noch nicht, aber wenn das kommt, dann würde ich da drauf setzen, ganz klar.
Wo siehst du, wenn wir von der Gegenwart jetzt mal weiter in die Zukunft gucken, wo siehst du da interessante Geschäftsmodelle? Ich meine, du wirst jetzt deine Insights natürlich jetzt öffentlich nicht zwingend verraten müssen, aber gibt es so einen Korridor, wo sich Menschen bewegen können, wenn sie sagen, hey, ich habe eine Leidenschaft für Digitalität, ich möchte die Welt der Zukunft auch in der Digitalität mitgestalten, aktiv und vielleicht davon auch profitieren. Siehst du da so einen Korridor an Themen, wo du sagst, da müssen wir in der Dachregion einfach viel mehr Gas geben, aufgrund deiner Beobachtung, vor allem im Ausland?
Ja, also was ich etwas befürchte, ist, dass Europa den Anschluss verliert gegenüber den Chinesen und Amerikanern. Da muss ich sagen, da bin ich einfach nicht immer sehr skeptisch. DSGVO ist ein Innovationsverhinderer, weil man zuerst schauen muss, erfüllen wir alle diese Normen. Aber grundsätzlich jetzt nur ein Beispiel, KI ist ja nicht nur jetzt ChatGPT und solche Plattformen. KI wird auch in vielen anderen, zum Beispiel selbstfahrende Autos. Und sowas braucht auch KI. Und deshalb würde ich eben auch solche Dinge mir ansehen. Also ich bin ja schon mit einem selbstfahrenden Auto mitgefahren, wirklich Level 5 von 5. Und da ist viel neben Sensoren und Lidars, diese Laser, die da alles abscannen, und auch KI ist da mit dabei. Und das heißt, wenn wir auch in solche Werte investieren, oder dann werden wir da auch weiterhin profitieren. Es gibt ja so viel. Ich habe ja zum Beispiel, ich halte ja viele Vorträge, und eins ist Future Mobility. Da kommt dann auch der Hyperloop und die fliegenden Taxis, die dieses Jahr kommen werden. Und dann Future Education, gerade der Bildungsbereich wird massiv profitieren von KI, oder zum Beispiel Future Finance. Das heißt, das sind so die Themen, die ich habe, und da lohnt es sich, bei allen einzusteigen. Das ist halt immer auch, es können sich vermutlich nicht alle so viel Zeit leisten, um mit alle diesen Themen fit zu sein, aber den Leuten empfehle ich, dass sie halt ihr Lieblingsthema rauspicken und dort sich schlau machen.
Also wer irgendwie aus dem Bankensektor kommt oder sowas, der wäre prädestiniert für ein Startup, ne? Im Fintech-Bereich beispielsweise, oder?
Ja, wobei eine kleine Einschränkung dort. Ich sage immer, die Banker und Journalisten haben Kryptos nicht verstanden. Und die es verstanden haben, die arbeiten jetzt in einer Kryptobank. Ja, ist wirklich so. Da wir zuerst mal, und die Leute, die verstehen das nicht, was dahinter ist. Und das ist natürlich schade. Und die Leute sollten lieber dann bei ihrer Bank bleiben.
Okay, wir haben jetzt gesehen, Krypto ist jetzt ein bisschen runtergegangen in den letzten Tagen, letzten 2, 3 Tagen, hat sich jetzt wieder erholt, um 6000 Einheiten. Man muss es ja jetzt nicht verstehen. Wie siehst du deine Zukunft in der Kryptowährung? Ich meine, du bist investiert, klar, wirst du daran glauben. Gibt es da ein Argument dafür?
Ja, also erstmal das Verständnis, ein anderes Verständnis schaffen für das. Unsere Finanzmarktaufsicht oder auch die BaFin in Deutschland, die sehen ja die Kryptowährungen als drei verschiedene. Das eine ist ist ein Asset Token. Da tokenisieren wir die Welt. Also ein Beispiel. Und da spricht niemand davon. Ich war beteiligt an einem Picasso. 4,5 Millionen Franken wert, und ich habe einen Tausendstel besessen. Das heißt, der Picasso wurde tokenisiert in einen Asset-Token, und da wurden 5.000 Token, und ich habe 5 Token gekauft, also einen Tausendstel. Und da werden wir massiv noch Entwicklungen in der Welt sehen. Du kannst ein Gebäude tokenisieren und Anteile Token verkaufen. Das ist viel einfacher, als wenn du das über Aktien machen müsstest. Und dann gibt es auch der Utility-Token, der ist hochinteressant. Dein Auto in der Zukunft wird mal ein Krypto-Wallet haben. Und wenn du an die Parksäule fährst, sagt die Par da machst du einen Smart Contract mit der Parksäule. Und das passiert von Wallet to Wallet. Und die Parksäule sagt, das kostet dann so und so viele Kryptos in der Stunde. Und wenn du wieder wegfährst, sagt die Parksäule, hey, komm, jetzt kriege ich da 5 Kryptos, und das dein Wallet gibt, sendet oder übermittelt diese 5 Kryptos, und du merkst gar nichts davon. Und solche Dienste, die werden dann, du kannst dann auch den Strombezug, kannst du dann zum Beispiel auch so, oder die Maut und so weiter, kannst du alles automatisieren. Und auch von diesem spricht niemand. Sprechen alle nur von Bitcoin als Payment, das ist ein Payment-Token. Mit Bitcoin kannst du nur zahlen, aber das macht niemand, weil alle betrachten es als das Gold, das digitale Gold, und kaufen das und hoffen, dass es eine Wertvermehrung gibt, wie beim Gold auch. Und das ist eben dieses Verständnis. Also die Leute, sie sehen es als, und das brauchen wir nicht. In Europa haben wir gute Zahlungslösungen. Wir brauchen keinen Bitcoin, um Zahlungen machen zu können. Das ist der meiste Fehler, der gemacht wird. Aber wenn du jetzt in Venezuela wohnst oder in der Ukraine oder in Russland und du, angenommen, du musst aus der, aus Ukraine fliehen und kannst nichts mitnehmen. Was du mitnehmen kannst bei Kryptos sind 20 Wörter, die du dir merken musst. Und mit diesen 20 Wörtern kannst du an jedem beliebigen Ort der Erde wieder deine, deine Assets, deine, dein Guthaben wieder, wieder reaktivieren.
Zugreifen, ja.
Ja, genau. Und, oder eben du bist in Ländern, wo du eben nicht möchtest, dass der Staat alles weiß. Eben, zum Beispiel, könnt ihr mir vorstellen, wie Venezuela. Und das ist doch eine andere Betrachtungsweise. Yeah, das ist eben, da ist natürlich der Finanzintermediär ist natürlich nicht vorhanden, weil Kryptos basiert von Wallet zu Wallet.
Genau, exakt. Das läuft über die Blockchain, ne? Und da ist halt keiner drin, der das organisiert oder managt, ne? Also eine selbsttätige Organisationsplattform. So müssen sich das die Knower vorstellen. Und das hat natürlich, das funktioniert heute auch schon. Und ich kenne da auch großartige Geschäftsmodelle, also wo also über Blockchain dann Fußballwerbung verkauft wird, beispielsweise. Nämlich genau da weltweit, wo sie gerade gebraucht werden. Also spielt ein Mbappé beispielsweise jetzt in, jetzt spielt er, hat er gestern, glaube ich, in Frankfurt gespielt oder so, ich weiß es gar nicht, dann erscheint die Werbung da in Frankfurt und nicht woanders. Und das muss auch nicht organisiert werden über Mediaagenturen. So, ne? Ja, und das ist, genau.
Und jetzt ist natürlich klar, der Staat merkt, dass er eine die Kontrolle über die Finanzmittel verlieren könnte und ist natürlich logischerweise dagegen. Und die Frage ist einfach, man kann es nicht mehr, man kann Bitcoin nicht stoppen, weil da gibt es so viele Nodes weltweit und die müsstest du alle gleichzeitig abstellen. Das geht nicht, weil du weißt gar nicht, wo die alle sind. Die sind irgendwo. Eben, und das ist eben dieses Verständnis. Und wenn ein Banker Währung hört, dann ist er thematisch gefangen in seiner Welt, wo er mit Euros, Dollars, Franken und so weiter handelt. Und deshalb, ich habe ja auf dem Internet, also das ist gratis verfügbar, kann man, was sind Kryptowährungen wirklich? Habe ich mal 90 Minuten aufgezeichnet, ist sehr lange, aber habe viele Beispiele dort drin und das kann man auf meiner Website euxter.info, kann man das dort abrufen.
Pack mal in die Shownotes, kann der gewählte Hörer dann jederzeit gleich drauf tippen und drauf dangeln und kommt dann auf deine Information.
Sie verkaufen nichts, gell? Ist reine Information, seriöse Information. Ja. Ich mache auch keine Beratung, das ist noch wichtig,
Also, okay.
Ist einfach Information, was ich unter dem verstehe.
Ja, das ehrt dich sehr, dass du mal nichts verkaufen willst. Nee, großartig. Vielleicht doch noch mal ein Blick in die Zukunft. Wenn ich jetzt, gut, jetzt sind wir natürlich schon, sag ich mal, in der dritten Lebenshälfte schon unterwegs. Wenn man jetzt sich mal so die Middle-Ager anschaut, vielleicht sogar noch drunter, die Jüngeren, irgendwas, was sich zwischen 20 und 40 bewegt, was würdest du, wenn du jetzt eine Vorlesung so à la Steve Jobs in Harvard in Stanford machen würdest, sie gehen ja alle bei Stanford, und könntest du 1000 Studierenden sprechen, die gerade ihren Bachelorabschluss gemacht haben, was würdest du denen sagen mit deiner Erfahrung, wie sie die Zukunft gestalten würden, sollten?
Das ist noch gut, ja. Ich habe ja nur ganz kurz, soll kein Werbespot sein, mein Buch Übermorgen, eine Zeitreise in unsere digitale Zukunft, da mache ich immer Widmungen. Und bei den Älteren schreibe ich rein, ich wünsche dir alles Gute für deine digitale Zukunft. Bei den Jungen, und das würde ich jetzt denen in Stanford sagen, deine Zukunft ist digital, nutze die Chancen. Das schreibe ich dort dann rein. Und letztlich geht es darum, ich kann, das heißt, ich würde jetzt voll auf diese Digitalisierungswelle, ob jetzt das KI ist oder selbstfahrende Autos oder Taxidrohnen oder Kryptowährung, ist völlig Wurst, aber mach etwas in der Richtung, weil das hat Zukunft und das wird zwangsläufig wachsen. Das heißt, alles, was wir in den Anfängen sehen und wo wir einen Nutzen sehen, das ist auch das Wichtige. Es gibt auch viele Dinge, die nutzlos sind und die werden sich nicht durchsetzen. Aber die Dinge, die Geschäftsmodelle oder die Technologien, die einen Nutzen haben, die werden gewinnen. Und darauf würde ich setzen. Ob als Wurst, ob als Investor oder als Arbeitnehmender.
Würdest du den jungen Menschen in Stanford auch mitteilen, dass die Botschaft mitteilen, dass das solche Ideen und solche Erfolge, wie du sie erfahren hast, nun auch nicht so einfach vom Himmel fallen, sondern dass da auch harte Arbeit dahinter steckt? Also kannst du vielleicht noch mal etwas zu diesem Bild der harten Arbeit sagen? Ist ja so ein Dilemma heute. Das wollen die Menschen heute nicht mehr so, ne?
Ja, was ich auch halt feststelle, die Leute denken, eine gute Idee reicht und plötzlich kommt jemand und kauft das ab und dann muss ich nichts mehr tun, kann an den Strand und so weiter oder am Strand arbeiten. Da werden sie wahrscheinlich enttäuscht werden, weil wenn ein Investor angenommen mal einsteigt, dann möchte er ja, dass die bestehenden Leute noch einige Jahre mittun. Und das wird dann nicht, das wird dann, wie soll ich sagen, das ist dann sehr harte Arbeit, lange, lange Jahre Arbeit. Also wenn jemand möglichst wenig tun möchte, dann soll er irgendwo in einen Großkonzern gehen. Dort hat er dann die geregelten Arbeitsstunden, kriegt Überzeit, wie sagt man, Überstunden ausbezahlt und so weiter. Das ist das eine Extrem, und das andere Extrem ist halt eben, dass man sehr viel arbeitet, man schreibt keine Stunden auf, weil einfach das innere Feuer brennt für eine Idee. Und wenn man das erreicht hat, dann ist das wirklich das Höchste, was man erreichen kann. Und man zählt dann auch nicht die Stunden. Also ich habe die Stunden nie gezählt. Ich habe einfach das getan, was ich dachte, ist für den Moment richtig. Aber eben nochmals, liebe junge Leute da draußen, geht in ein Startup, dass diese Erfahrung ist so viel wert und das ist so erfüllend. Und gegenüber dem anderen Job, wo man halt dann, also wenn man kann auch in einem Großkonzern einen erfüllenden Job haben, das möchte ich noch betonen. Aber
Klar.
einfach, ich denke, man hat, also Millionär wird man wahrscheinlich weniger, wenn man jetzt eben diesen sicheren Job sucht. Dafür hat man immer am 25. des Monats dann das Salär überwiesen. Aber ich glaube nicht, also wenn jetzt jemand Millionär werden möchte, müsste er eher ein Startup gründen. Wobei eben, da muss ich nochmal sagen, es darf nicht des Geldes wegen sein, was ich schon vorher gesagt habe. Also die Idee soll sein, man soll brennen für die Idee.
Ja, das ist so. Jetzt hast du bestimmt noch einen Tipp. Als weiser Mann, als erfolgreicher und weiser Mann, lieber Jörg, wie bringt man denn Menschen, vielleicht auch gerade jungen Menschen, bei, für etwas zu brennen? Denn ich beobachte, dass das zwar schon nie immer eine Kategorie war für alle jungen Menschen, also für mich wahrscheinlich damals auch nicht. Ja, nee, ich war eine Ausnahme, aber egal. Aber wie kann man dieses Feuer entfachen bei jungen Menschen?
Das ist ein guter Punkt, da habe ich mir noch nie überlegt. Ich weiß nicht, ob jemand einfach vom Typus schon sagt, ja, das ist was Neues. Also es muss jemand sein, der offen ist für Neues. Sonst geht das nicht. Aber ich denke, das muss man bei einem Gespräch herausfinden. Und es braucht halt vielleicht diese Leitfigur, die da vorne die Vision vermittelt und sagt, wer an diese Vision glaubt, soll mir doch folgen. Aber letztlich ist es dann wieder eine Teamarbeit. Also man muss auch, ganz wichtig ist, dass man den Teams sehr hohe Kompetenzen gibt, dass die möglichst frei arbeiten können. Also der Führungsstil muss auch völlig anders sein als eben im Großkonzern. Aber ich glaube, man muss die Leute ansprechen, bei denen man so ein Feuer entfachen kann. Und ich glaube, das merkt man nach einem Gespräch recht gut. Ich hatte ja dasselbe, als ich meine beiden Studenten, oder da von Swiss Webcams habe ich auch gefragt, die drei Ideen. Und dann haben wir die drei Ideen und dann sagten die, ja, das mit den Webcams würden wir jetzt am liebsten tun. Und so haben wir dann, da war das Feuer noch auf ganz kleinem Niveau und das haben wir dann mit der Zeit gesteigert. Als dann eben Google AdSense kam und wir $100 verdient haben, da hat es plötzlich dieses Feuer ist erstarkt und plötzlich haben wir gesehen, dass wir da auch unseren Lebensunterhalt verdienen können.
Ja, großartig, ja, so kann es gehen, tatsächlich. Also, wie heißt es immer so schön, so in der Soziologie, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ne? Also ewig für ein Startup oder für eine Unternehmung. Das gilt natürlich fürs Business auch ganz genauso. Und wenn man jetzt so mal die König der nee, Höhle der Löwen-Sendungen, die es ja weltweit gibt, nicht nur in Deutschland, sich mal so anschaut, wird auch immer sehr, sehr genau auf das Team geschaut, dort die Leute. Ja, also ich will nicht sagen, dass das die fachkompetentesten Leute sind, aber ich weiß es von Venture-Kapitalisten, die im Valley unterwegs sind, so wie Peter Thiel, die gucken sich ganz, ganz genau das Team an. Ja.
Noch etwas, was ich sagen möchte. Es ist eher gefährlich, wenn dann plötzlich die Leute kommen und sagen, wir haben das Feuer verloren
Oh,
und wir möchten aussteigen. Das ist mir passiert mit dem Webcams Travel. Meine beiden Kollegen, die ich eben früher schon kennengelernt habe für Swiss Webcams. Und da war dann wirklich der Punkt, dass sie sagen, wir möchten was anderes tun. Und das war für mich ein schwieriger Punkt, weil ich hatte plötzlich die Entwickler nicht mehr. Ich habe sie dann ausbezahlt und dann kam glücklicherweise der Kontakt zu dieser tschechischen Firma Windy.com zustande und der hat dann gesagt, ich kaufe euch.
Ja.
Und auch wieder etwas Glück natürlich muss sein, aber ich bin auf den auch zugegangen. Also das, ja, aber eben, das ist auch wieder ein Gefährdungsmoment, dass
Ja.
man plötzlich eben alleine dasteht und dann kann es auch kritisch werden, dass man dann plötzlich nicht mehr da ist.
Aber weißt du, ich sehe das so, und vielleicht kann man das sage ich mal, gesetzteren Alter vielleicht einfacher sagen als im jungen Alter. Aber ohne Risiko wirst du nicht erfolgreich. Also die Menschen, die wirklich erfolgreich werden wollten, die müssen Risiko gehen. Es gibt keinen Erfolg aus der Sicherheit, es sei denn, du erbst ein paar Millionen. Aber das kann auch schnell weg sein. Ja,
Ja,
also
absolut.
ohne Risiko. Und ich kann zweitens noch etwas dazu beitragen. Gehst du Risiko, wirst du glücklicher. Also es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen risikohaftem Verhalten, also situativen und gezielten Risikoverhalten natürlich, und dem Grad des Glücksempfindens, des individuellen Glücksempfindens. So geht es mir auch. Das ist alleine darin schon begründet, dass wenn das Risiko mal die Schattenseiten zeigt, dass du dann sehr, sehr traurig bist. Aber wenn es dann die Sonnenseite zeigt, bist du dann sehr, sehr, sehr glücklich. Und das arithmetische Mittel ist dann ein überdurchschnittliches Glück, als wenn du nicht ins Risiko gehst.
Absolut, ohne Risiko. Eben, man kann leben ohne Risiko, sicherer
Klar.
Job bei einem Konzern, aber
Klar.
eben, ja, aber das andere ist wirklich halt auch, ja, ich bin mehr als die viermal ins Risiko gegangen, ich habe auch viel Geld verloren. Aber ich habe immer gesagt, am Schluss muss die Gesamtbilanz muss stimmen. Und letztlich ist das, was dann darüber ist, das ist ja dann letztlich der Erfolg. Und
Genau.
genau, aber eben Risiko, das braucht's. Und wenn jemand kein Risiko, ich sage auch immer bei den Kryptos, sage ich immer, wer schlecht schläft, wenn es mal runtergeht, der soll nicht in Kryptos investieren, weil dort ist es hochvolatil und Riesenrisiko. Also das sollte man
Absolut.
nicht tun, ja. Ja.
Absolut, absolut. Ja. Okay, lieber Jörg, vielen, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Zeit hier, den Podcast-Hörerinnen und Hörern etwas aus deinem Kontext zu zeigen. Und ich glaube, was man wirklich mitnehmen kann, ist, vielleicht braucht es auch einen bestimmten Typus, ja, zeigt aber auch, wenn dieser Typus sich ausleben darf, so wie du jetzt oder wie das bei mir auch so ist, ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, kannst du wirklich bis ins hohe Alter stark wirken. Ja, das ist doch toll, oder? Das ist doch toll.
Ja, ein Punkt, auslösendes Ereignis war, ich hatte immer wieder, hatte ich Ideen und da kamen die VHS-Kassetten noch damals, die Jungen wissen gar nicht mehr, was das ist. Da dachte ich, da musst du einen Verleih gründen. Habe ich nicht gemacht und dann gab es ganz viele und da dachte ich immer hast du die Ideen und machst nicht und dann kam eben Jobwinner und der hat das an mich herangetragen. Ich hatte gerade 50% meiner Arbeitszeit frei und dann sagte ich, ja, machen wir. Und eben, das ist mal das Tun. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, da habe ich auch gute Ideen. Und einmal hat mir jemand gesagt, ja, der Friedhof ist voller Leute mit guten Ideen. Wirklich. Und das hat dann den Auslöser gegeben, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich ins Risiko.
Ja, du musst es einfach machen, ne? Das Machen, ja. Das Machen lernen, das ist leider, das lernen wir nicht in Schulen, das lernen wir auch nicht wirklich an den Hochschulen. Also bei mir natürlich totale Ausnahme, klar. Mhm. Aber ich habe ja gestern gerade wieder Studis gehabt, die mir sagten irgendwie so, okay, wir müssen natürlich viel Gedöns, so Theorie lernen und sowas, ne? Das gehört schon mit dazu. Aber auf der anderen Seite, diese praktischen Projekte, die wir mit dir machen, ja, die du hier so reinkippst, ja, diese unzähligen Projekte, das ist so wahnsinnig. Da steht man erstmal davor, aber wenn man es dann geschafft hat, nimmt man wieder sehr viel, nicht nur gute Note, sondern sehr viel Glücksempfinden mit. Ja, also machen macht happy. Punkt. Ja. Also das ist absolut unsere Lebensphilosophie unserer beiden. Vielleicht ist das der finale Satz, den wir mitgeben möchten.
Ja.
Dann danke ich dir nochmal. Und liebe Leute, ich möchte nicht für dich sprechen, Jörg, aber du stehst sicherlich für ein Gespräch immer zur Verfügung, wer sich mit dir unterhalten will. Ja, Kontakt über die Homepage. Und quatscht ihn an, ladet ihn zu einer Keynote ein, holt ihn irgendwie an die Seite, vielleicht willst du auch investieren, however. Also sprecht mit Jörg, er ist ein ganz, ganz toller Gesprächspartner für diese Themen und hat nicht nur viel zu berichten, sondern kann auch viel Leitlinien geben. Also nochmal vielen Dank.
Okay, und noch alles Gute.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Bist du noch da, gell? Moment, schnell. Ich wollte gerne...